Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Beat Staufer und Alexander Gschwind.
Hurra-Patrioten brauchen eine gute Kondition im Tunesien General Zine El Abidine Ben Alis. Wo immer der pausbackige Landesvater auftaucht, überschlagen sich die Juju-Rufe, klatschen sich die Glaköre, die Handballen wund, kennt die Begeisterung über den allmächtigen Reis kein Ende. Auch die staatlichen Medien kennen kaum ein anderes Thema. Oft, ja meistens, füllen die Meldungen aus dem Präsidentenpalast von Karthago ganze Tagesschau-Ausgaben mit dem händeschüttelnden, redenhaltenden und Sitzungen leitenden Staatschef aus allen Blickwinkeln.
Bonjour. À l'invitation du président Zine El Abidine Ben Ali et de son épouse madame Leila Ben Ali, le président sud-africain Thabo Mbeki, accompagné de son épouse madame Zanel Mbeki, a effectué une visite d'état de deux jours en Tunisie. Le président Zine El Abidine Ben Ali et son épouse madame Leila Ben Ali ont offert.
Und natürlich verkehrt der Retter der Nation auch mit den Großen dieser Welt auf Augenhöhe, tauscht mit ihnen täglich gewichtige Grußbotschaften aus unterschiedlichstem, meist nichtigstem Anlass, als wohlgelittenes Mitglied der internationalen Gemeinschaft und sicherer Partner in stürmischen Zeiten.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Canal 7 de la télévision satellitaire tunisienne. En Tunisie et à l'occasion de la fête nationale française, le président Zine El Abidine Ben Ali a adressé au président Nicolas Sarkozy un message dans lequel il lui exprime en son nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple tunisien ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et au peuple français.
Eine heile Welt, deren Postkartenidylle auch Heerscharen von Touristen anzieht, die sich auf Djerba oder an den Traumstränden von Hammamet von einer wohldosierten Mischung aus orientalischer Romantik und westlichem Komfort betören lassen, einfach nur abschalten wollen und sich keinen Deut für die Zustände unter der Herrschaft des selbsternannten Hannibal-Erben interessieren.
On vient ici justement pour être parfaitement tranquille, déconnecté complètement, me disant que l'histoire politique nous intéresse pas. On en avait d'ailleurs aucune idée.
Mehr als 20 Jahre sind inzwischen vergangen, seit der damalige Innenminister und Geheimdienstchef Ben Ali am 7. November 1987 den senilen Staatsgründer Habib Bourguiba mit Hilfe ärztlicher Gutachten für amtsunfähig erklärte und aufs Altenteil in die Winterresidenz von Monastir abschob. Zeit für eine kritische Bilanz, einen nüchternen Blick auf eines der nach außen zumindest stabilsten Regimes der arabischen Welt. Habib Bourguiba war tatsächlich hochgradig senil, betont der Politologe Vincent Geyser vom Institut für arabische Studien in Aix-en-Provence. Die von Ben Ali beigebrachten medizinischen Gutachten also durchaus korrekt und somit auch der Machtwechsel insofern verfassungsmäßig.
Habib Bourguiba, disons le mot pour être tout à fait franc, était sénile, hein, il avait perdu la tête et donc il n'y a pas eu de mal à trouver sept médecins qui signent ce fameux papier qui va permettre une destitution que l'on va dire médicale, relativement, on va dire constitutionnelle. Certains juristes vont.
Drum, so Geyser, wurde der verkappte Putsch von der Bevölkerung zunächst mit Erleichterung aufgenommen.
Du côté de la société tunisienne, l'ambiance de fin de règne bourguibien a fait que ce 7 novembre et ce coup d'État est apparu comme un immense moussoulagement dans un contexte où, je dirais, la situation devenait désastreuse. Donc, oui, quelque part.
Zumal, behauptet Geyser, damals auch die Islamisten einen Putsch planten, der einen Tag später, am 8. November 1987, stattfinden sollte. Dem sei General Ben Ali lediglich zuvorgekommen.
Les islamistes eux-mêmes avaient planifié un projet de coup d'État, qui était d'ailleurs devait avoir lieu le 8 novembre. Je rappelle que M. Ben Ali est arrivé au pouvoir le 7 novembre. Et on peut émettre l'hypothèse aujourd'hui, avec 20 ans de recul, que effectivement que M. Ben Ali était au courant et a voulu devancer le coup d'État.
Sicheren Machtinstinkt bescheinigt Ben Ali auch der Basler Maghreb-Spezialist Beat Staufer, der am Rande der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Machtwechsels eine Reihe von Zeitzeugen befragte.
Ben Ali war sicher von Anfang an ein Machtmensch, ein Realpolitiker, der die Chance am Schopf gepackt hat, den alten, ja, fast senilen Bourguiba wegzuputschen und selber sich an die Macht zu hieven. Und er hat dann sehr bald andere Seiten aufgezogen. Er hat seine Versprechungen für eine Öffnung der Gesellschaft, für ein Changement, für eine Veränderung nicht eingehalten. Und er hat sehr bald seine Repressionspolitik nicht nur auf die Islamisten gerichtet, sondern auf die gesamte Zivilgesellschaft, auf alle Kreise, die sich ihm in den Weg gestellt haben und hat damit auch einen beachtlichen Teil der Bevölkerung gegen sich aufgebracht.
Die islamistische Erneuerungsbewegung in Nada des später in Oxford lehrenden Philosophieprofessors Rashid Ghannouchi war damals eine echte Gefahr für die Stabilität Tunesiens, ist Staufer überzeugt.
Man muss sich vor Augen halten, dass ja zwei Jahre später in Algerien die Islamisten tatsächlich eine knappe Mehrheit erhalten haben. Es hätte also auch in Tunesien zu einem Machtwechsel kommen können, das war nicht ausgeschlossen. Im Detail ist es sehr schwierig zu sagen, welche Attentatspläne inszeniert worden sind, möglicherweise von der Regierung, und welche Bedrohungslagen real waren. Fakt ist einfach, dass die Islamisten Ende der 80er Jahre in Tunesien relativ stark waren, dass sie in dem Sinn für das Regime eine Gefahr waren.
Aber, sagt Staufer, die Gefahr war durch das harte Durchgreifen Ben Alis schnell gebannt und diente fortan bloß noch als Vorwand zur Legitimation eines ähnlich autoritären Regimes wie unter dem Vorgänger. Selbst der Personenkult Ben Alis ähnelt inzwischen jenem Bourguibas bis in die groteskesten Details.
Ben Ali setzt sich überall und täglich in Szene. Er stellt sich dar als gütiger Landesvater, von dem das Wohlergehen des Landes eben auch abhängt. Und nichts geht in diesem Land, ohne dass Ben Ali seinen Segen dafür gibt. Und keine gute Tat, kein gutes Projekt, keine Beseitigung eines armen Viertels, keine neue Schule, die eröffnet wird, ohne dass Ben Ali persönlich dahinter steht.
Der Anwalt Mohamed Abu bezahlte die Verteidigung von Opfern der Willkürherrschaft Ben Alis mit jahrelanger Haft und spricht gar von einer weit härteren Diktatur, als er sie sich unter Bourguiba je vorstellen konnte.
On a vu des répressions que même sous Bourguiba on les a pas vues. Donc c'est presque 19 ans ou 20 ans de dictature plus forte, une dictature plus forte.
Dieses Regime rühmt sich ständig seiner Verdienste um Wohlstand und bürgerliche Freiheiten, die es mit seiner Praxis täglich verhöhnt, klagt Abu.
Le régime tunisien évoque toujours ses qualités, ce qu'il a fait pour l'économie, pour le social, pour les libertés, etc. Et le même jour où il parle des droits de l'homme, des respects des droits de l'homme, il ne fait que les transgresser dans la rue.
Dass sich Ben Ali so lange an der Macht halten konnte, empfindet die Menschenrechtlerin Sihem Ben Sedrin ein Stück weit als eigenes Versagen. Seit 20 Jahren sind wir Geiseln einer Mafiabande, die das Land ausbeutet und uns um demokratische Freiheiten betrügt, meint sie bitter.
20 ans que notre pays est pris en otage par une bande de mafieux qui mettent en coupe réglée l'économie et bloquent l'émancipation politique de cette société et volent les chances de démocratisation de ce pays et ils exposent le pays.
Dabei erfüllt die tunesische Gesellschaft eigentlich alle Voraussetzungen für eine solide Demokratie, glaubt Sihem Ben Sedrin. Aber indem uns Ben Ali sie uns vorenthält, setzt er uns gerade Gefahren wie dem Terror aus, die er zur eigenen Legitimation ständig an die Wand malt.
C'est une société qui a tous les atouts pour devenir démocratique et on a usurpé cette chance et ça a un prix. C'est également une menace qui pèse de plus en plus sur cette société.
Ähnlich resigniert tönt es bei der Religionswissenschaftlerin Amel Grammi, einer Galionsfigur der arabischen Frauenbewegung. Einst waren wir unter Bourguiba so etwas wie die Avantgarde in der arabischen Welt und waren auch stolz darauf. Aber damit ist es längst vorbei, erklärt sie nüchtern. Dafür sind unsere Rückschläge viel zu groß, ja dramatisch.
Depuis quelque temps, je ne dis plus que nous représentons un modèle pour les autres pays arabes. Parce qu'il y a un changement, un recul en arrière.
Allzu lange haben wir der Utopie unserer Emanzipation nachgelebt, ohne diese Ideale wirklich zu verteidigen und an die nächste Generation weiterzugeben, übt die engagierte Professorin strenge Selbstkritik.
Nous vivons dans une utopie. Tellement on a vécu sous cet idéal-là que nous sommes les femmes les plus émancipées.
Die Mehrheit ihrer Studentinnen befürworte inzwischen wieder das koranische Recht der Scharia, berichtet die Universitätsprofessorin Amel Grammy. Sie verwerfen die Gleichstellung von Mann und Frau, halten die Rückkehr an den heimischen Herd für das beste Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und tragen wieder den Schleier.
La plupart de mes étudiantes aujourd'hui, elles sont prêtes au retour à la Sharia, à l'application de la Sharia. Elles sont convaincues qu'on ne doit pas avoir une part égale avec l'homme. Elles sont convaincues que la meilleure façon de régler le chemin, c'est le retour des femmes à la maison. Elles portent le voile.
All dies, so Amel Grammy, spiegelt sich im Straßenbild selbst im Zentrum von Tunis. Da spazieren unverschleierte Großmütter und Mütter neben verschleierten Enkelinnen und Töchtern.
Pour la nouvelle génération, vous voyez, quand vous vous promenez dans les rues de Tunis, vous trouvez la grand-mère qui n'est pas voilée, la maman, la plupart du temps, qui n'est pas voilée, mais la jeune fille, la nouvelle génération, c'est-à-dire les voilées.
Ausdruck einer Identitätskrise, meint Grammy, einer frustrierten, in ihrem Selbstvertrauen erschütterten Gesellschaft, in der sich immer mehr Leute in die Religion flüchten.
Il y a une crise identitaire, il y a aussi un sentiment de frustration, on est écrasé, donc c'est une façon de chercher un refuge, et là, c'est la religion.
Der französische Politologe Vincent Geyser sieht auch materielle Ursachen. Längst nicht alle haben Anteil am tunesischen Wunder. Familien und Clans im Umfeld des Präsidenten teilen den Kuchen unter sich auf, verwalten das Land wie eine Privatpfründe.
C'est une société qui a une performance économique, mais qui reste encore très fortement liée aux intérêts du pouvoir et, pour ne pas cacher, aux intérêts de la présidence de la République. Donc, je dirais un bilan économique performant, mais avec cette incertitude. Une performance qui est tout de même une performance très fortement liée à celle des familles qui entourent le président de la République.
Wer die Spielregeln nicht beachtet und Benalis Mafia keine Schutzgelder abliefert, wird fertig gemacht, sagt die Journalistin und Menschenrechtlerin Siham Bensedrine. Tunesische Geschäftsleute verlagern ihre Aktivitäten zunehmend nach Algerien und Marokko, wo sie weniger behelligt werden.
Et si vous n'acceptez pas la règle mafieuse qui consiste à payer régulièrement un quota, une sorte d'impôt mafieux à ces gens-là, eh bien, vous n'existez plus, ils vous cassent, ils vous brisent les reins. Et de nombreux hommes d'affaires, aujourd'hui, fuient la Tunisie et vont investir en Algérie ou au Maroc.
Deshalb, meint Bensedrine, sei Tunesien auch für das Anfangsjahr in Kraft getretene Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union schlecht gerüstet. Ben Ali lässt den Mittelstand, der unsere Wirtschaft so breit abstützt, systematisch verarmen und stürzt uns damit in eine unvermeidliche Krise.
La Tunisie en réalité n'est pas prête à cela. Et il va se passer des choses extrêmement graves, parce qu'il y a une paupérisation croissante de la société tunisienne. Cette classe moyenne qui fait la force de la Tunisie est en train d'être réduite comme peau de chagrin. Elle est en train d'être paupérisée.
Eine Analyse, die der Wirtschaftsprofessor Abdeljalil Bedoui von der Universität Tunis bestätigt. Angesichts der Korruption in Regierung und Verwaltung halten sich die Privaten mit Investitionen zurück, womit die Arbeitslosigkeit auch in Tunesien wieder zum Problem wird, nachdem sie im maghrebinischen Quervergleich lange Zeit als tief galt.
Malheureusement, étant donné la situation de la gouvernance, la corruption, l'environnement institutionnel médiocre, les privés hésitent à investir et à s'engager dans la production. C'est pour cela que le problème de l'emploi devient aigu et aggravé.
Die offizielle Arbeitslosenquote von 14,3% hält Professor Bedoui deshalb für unglaubhaft. Realistischer seien wohl eher rund 20%.
Le chiffre officiel qui est estimé, c'est 14,3% de la population active. Mais si on prend en considération aussi...
Die Vetternwirtschaft der Clans im Präsidentenumfeld zerfrisst Tunesiens Staat und Wirtschaft wie ein Krebsgeschwür, fasst Beat Stauffer seine Gespräche und Beobachtungen im Tunesien Ben Alis zusammen.
Diese Vetternwirtschaft betrifft vor allem die Familie der Frau des Präsidenten und deren Kinder. Es handelt sich vielleicht um ein Dutzend Personen. Die haben sich in allen entscheidenden Stellen in der Wirtschaft eingemischt und haben sich versucht, dort irgendwie auf gewinnbringende Weise einzubringen. Haben versucht, zum Beispiel bei Staatsaufträgen Kommissionen zu erhalten. Sie versuchen zum Beispiel bei Privatisierungen mitzureden, mitzuwirken, also große ehemalige staatliche Betriebe abzukaufen zu Sonderkonditionen. Es gibt aber auch sehr viele Bereiche am Rande der Legalität. Es geht um Handel von Raubkunst, es geht um Import unter Umgehung der Importsteuern, es geht um illegale Aktivitäten aller Art, auch Schmuggel, es geht zum Teil auch um Schlepperdienste und in all diesen Bereichen sind Mitglieder der Familie des Präsidenten involviert.
Die Folge ist eine für autoritäre Regimes typische Entmündigung der Zivilgesellschaft.
Wir müssen eine Art Aushöhlung dieses republikanischen Systems feststellen und wir müssen auch festhalten, dass die Mittelschichten, die eben dieses System getragen haben, dass die zunehmend verarmen. Und dazu kommt eine Aushöhlung der Rolle der Staatsbürger. Also die Staatsbürger sind durch das System Ben Ali entmündigt worden.
Kein Wunder macht sich Katerstimmung breit in Tunesien und wird die Absetzbewegung immer breiter, wie im übrigen Nordafrika. Denkt auch ein Großteil der tunesischen Jugend nur noch ans Auswandern, bestätigt Abdeljalil Bedoui.
La plupart des jeunes n'ont pour seul espoir que d'immigrer.
Allen Risiken und Horrorgeschichten über Bootsflüchtlingsdramen zum Trotz setzen die jungen Leute Leben und Vermögen aufs Spiel, um nach Europa zu gelangen.
Malheureusement, oui, ils sont conscients et pourtant ils prennent le risque. Et ils payent un prix fort aussi pour justement trouver une place dans des embarcations de fortune et des risques mortels.
Die Behörden, meint Professor Bedoui, stünden diesem Exodus gleichgültig gegenüber, wenn sie ihn nicht gar ermutigten und korrupte Beamte dabei auch noch mitverdienten. Immerhin wird damit der Arbeitsmarkt entlastet und schafft sich das Regime den Unruhefaktor der Unzufriedenen vom Leib.
Quand on dégage le marché du travail de quelques milliers de chômeurs, ça ne peut qu'être la bienvenue pour un régime autoritaire qui est toujours menacé par des révoltes.
Allerdings gibt der französische Politologe Vincent Geyser zu bedenken, verliert das Land damit ausgerechnet einen Teil seiner Elite, sind es doch oft besonders gut qualifizierte junge Leute, die für sich in der Heimat keine Zukunft mehr sehen.
Aujourd'hui, ceux qui prennent les barques de la mort, c'est pas du tout des jeunes en échec social, en échec professionnel, c'est déjà.
Wer selber denken gelernt hat und über die eigene Nasenspitze hinauszublicken vermag, leidet mehr als andere unter den Zuständen in Ben Alis Nachtwächterstaat, erklärt die Universitätsprofessorin Amel Grammy das Phänomen. Man darf nicht offen reden, es bewegt sich nichts und Arbeit gibt's auch keine. Kurzum, es gibt weder Hoffnungen noch Träume.
Quand on n'a pas la liberté d'expression, quand on n'a pas la possibilité de s'exprimer sur nos propres problèmes, quand on voit aussi que les choses ne bougent pas, qu'il y a le problème de chômage.
Diese Generation sitzt zwischen allen Stühlen, meint Grammy traurig. Sie findet keinen Platz in der eigenen Gesellschaft, fühlt sich aber auch vom Westen abgelehnt, der jeden arabischen Einwanderer als Terroristen verdächtigt.
Je n'ai pas de place dans ma propre société et en plus de ça, puisque je suis arabe, musulman, l'Occident ne me respecte pas.
Abhauen wird zunehmend schwieriger, also flüchten sich immer mehr in die Religion und kompensieren ihren Frust mit Radikalisierung.
Avant, il y avait cette alternative. Donc, si vous en avez marre de votre pays, vous pouvez quitter et refaire votre vie ailleurs. Maintenant, ils savent, il n'y a aucun espoir. Et donc c'est pour ça la religion ce n'est qu'un refuge pour eux.
Wer eingeschlossen ist, rebelliert, wird gewalttätig, beschreibt auch der Regimegegner Mohamed Abou den Teufelskreis.
Ce qui se passe ici en Tunisie, c'est la fermeture. Donc on oblige les gens lorsqu'on lutte contre des gens comme nous, on les tabasse dans les rues, on essaie de les appauvrir, toucher leur famille, menacer leur famille, etc. Donc à mon avis, c'est le régime tunisien qui pousse par sa fermeture les gens à la violence.
Abus Kampfgefährtin Sihem Ben Sedrin spricht gar von hausgemachtem Terrorismus.
Ce terrorisme, ils sont en train de le fabriquer. Ils sont en train de fabriquer des candidats au terrorisme.
Nur so sei der Auftrieb für den radikal-islamistischen Salafismus zu erklären, wie er aus dem algerischen Untergrund zunehmend auf Tunesien übergreift, wo solche Tendenzen früher keine Chance gehabt hätten, meint Ben Sedrine, nun aber zu einer echten Gefahr werden.
Cette menace maintenant, elle est de plus en plus réelle justement avec la montée d'un courant salafiste qui n'existait pas avant, qui n'avait pas de chance d'exister en Tunisie si cette société pouvait fonctionner normalement.
Sihem Ben Sedrine erinnert an die blutigen Zwischenfälle von Ende 2006, als sich ein salafistisches Kommando aus Algerien ein Feuergefecht mit der tunesischen Polizei lieferte in einem Vorort von Tunis. Vier Gotteskrieger verschanzten sich mit ihren Kalaschnikows hinter einer Schar unbewaffneter Sympathisanten.
On a abattu des gens désarmés. Les seuls qui étaient armés, c'est seulement quatre. Ils avaient quatre Kalaschnikow. C'est tout ce qu'il y avait.
Am Ende gab's 12 Tote. Der Rest wurde unter Folter zu absurden Geständnissen gezwungen und daraus dann eine Riesenverschwörung gebastelt als Vorwand für Massenverhaftungen von jungen Leuten im ganzen Land, erzählt Ben Sedrine.
Autour de cette affaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé à droite et à gauche, dans l'ensemble du pays, dans le sud, dans le nord et partout, des jeunes, qu'on a décidé qu'ils étaient liés à ces gens-là, qui sont morts.
Auch Beat Staufer sieht einen engen Zusammenhang zwischen geschlossenem Auswanderungsventil, Rückzug in die Religion und zunehmender Radikalisierung.
Es ist heute sehr schwierig geworden, Tunesien auf legale Weise zu verlassen. Es gibt natürlich Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Desperados, auch in Tunesien, die versuchen, auf irgendwelche Art und Weise das Land zu verlassen. Sie riskieren dabei ihr Leben natürlich. Aber damit ist ein Ventil geschlossen worden, das bis anhin existiert hat. Und das wird Auswirkungen haben auf die innere Verfassung des Landes.
Damit erklärt er sich die wachsende Präsenz junger Tunesier auf der internationalen Terrorszene und sei es zum Teil auch bloß als Mitläufer oder Sympathisanten.
Man hat in den letzten Jahren tatsächlich feststellen können, dass immer mehr junge Tunesier sich radikal-islamistischen Bewegungen zuwenden, sei das, dass sie tatsächlich in den Irak, in den Dschihad gegen die Amerikaner ziehen, sei es auch nur, dass sie sich so orientieren und vielleicht auf entsprechende Internetseiten konsultieren oder Sympathien hegen für solche Bewegungen. Aber das ist ein beängstigendes Phänomen in einer Gesellschaft wie Tunesien, dass ein Teil der jungen Menschen um die 20 derart angezogen werden von radikal-islamistischen Strömungen.
Repression und Emigration sind für das Regime letztlich billiger als aktive und teure Sozialpolitik, meint Ökonomieprofessor Abdeljalil Bedoui. Ben Ali versucht, die Unzufriedenheit mit Beschäftigungspolitik zu bekämpfen, die den Staat enorm viel kostet und den Jungen doch keine sichere Existenz bietet. Damit lässt sich die illegale Auswanderung aber nicht stoppen und wer zur Ausbildung nach Europa geht, kommt selten zurück, ist für Tunesien verloren.
La plupart des jeunes qui partent à l'étranger pour la formation, la plupart restent là-bas. C'est une occasion pour eux de justement d'émigrer. Donc ça ne bénéficie pas dans tous les cas pour l'économie de la Tunisie.
Zudem, meint Bedoui, ist Europa nur an Einwanderern interessiert, die auf seinen Arbeitsmärkten fehlen. Also wird gefiltert, werden nur jene reingelassen, die gebraucht werden.
L'Union européenne elle est intéressée surtout par certaines catégories de compétences. Donc elle cherche à filtrer aussi. Elle est intéressée par l'immigration, l'Union européenne.
Wer aber wie die Europäer von kontrollierter Zuwanderung spricht, müsste auch Hand bieten zu gleichberechtigter Partnerschaft, die beiden Seiten etwas bringt und Stabilität sichert im Mittelmeerraum, fordert Professor Bedoui.
Si on veut justement arrêter ces flux de migration, il faut repenser totalement les rapports entre Nord-Sud dans la perspective de créer une coopération durable et équitable qui assure la stabilité chez les.
Genau dies aber geschieht nicht, kritisiert Bedoui. Europa stützt unsere autoritären Regimes, lässt uns weiter verschulden. So bleibt alles beim Alten und bessert sich nichts im Süden, was die Völkerwanderung nach Norden und den Hass auf Europa aufzuhalten vermöchte.
Comme avant, justement, ces pays se sont retrouvés sous des régimes autoritaires avec aussi un endettement très élevé. Actuellement, toutes les choses se répètent.
Weil sich aber nichts ändert im Verhältnis zwischen Europa und seinen südlichen Nachbarn, die Unruhe im Mittelmeerraum wächst, kann sich ein Regime wie dasjenige Ben Alis halten als Garant stabiler Verhältnisse, glaubt Beat Stauffer.
Aus realpolitisch-europäischer Optik ist natürlich ein stabiles Regime wie das tunesische Regime, hat natürlich seine Vorzüge. Man weiß ja bei Libyen nicht so genau, wie das weitergeht. Algerien ist auch nicht so stabil, wie man sich das wünscht, Marokko auch nicht. Und Tunesien mit seiner breiten Mittelschicht, mit seiner relativ prosperierenden Wirtschaft, ist dann eine Art, doch ein Pfeiler, ein System, auf das man sich abstützen kann. Und ein System, mit dem man zusammenarbeiten kann, beispielsweise in Migrationsfragen.
Ganz abgesehen davon, dass Tunesien einen Teil seines Wohlstandes dem Unglück der Nachbarn verdankt.
Ich denke, da besteht gar kein Zweifel, dass die tunesische Wirtschaft vom Elend in den beiden Nachbarstaaten Algerien und Libyen massiv profitiert hat. Und das ohne bösen Willen. Das ist einfach so gewesen, dass Menschen aus Algerien und aus Libyen für ganz viele Dinge, Kauf von Produkten des täglichen Bedarfs sogar, dass die nach Tunesien gegangen sind. Dass sie nach Tunesien gegangen sind, um ein paar ruhige Tage zu verbringen, um Ferien zu verbringen. Das ist alles der tunesischen Wirtschaft zugute gekommen.
Dass sich Ben Ali so lange halten konnte, hat freilich auch interne Gründe.
Die jüngeren Menschen sind sich bewusst geworden, dass es gar nichts bringt, wenn man sich für Politik interessiert, dass das nur Probleme gibt und dass man sich am besten von der Politik fernhält. Dann spielt eine Rolle, dass das Klientelsystem, das Ben Ali aufgebaut hat und das Bourguiba auch schon eingeführt hatte, Hunderttausende auf irgendeine Art und Weise zufriedenstellt. Die haben auch etwas davon, rein wirtschaftlich. Es geht ihnen relativ gut und sie sehen eigentlich keinen Grund, dagegen auf die Straße zu gehen.
Trotz aller Einschüchterung und Repression der eigenen Jahre im Kerker mit schlimmen Foltererfahrungen lässt sich der Regimegegner und Menschenrechtsaktivist Mohamed Abu seine Hoffnungen nicht nehmen. Sollten wir in Tunesien eines Tages doch noch demokratische Verhältnisse haben, wird die öffentliche Ordnung darunter nicht leiden, ist er überzeugt.
Si un jour il y aura une démocratie en Tunisie, je pense que c'est une chose possible. Jamais l'ordre en Tunisie ne sera troublé en quelque sorte.
Im Gegenteil, sagt Abu voller Optimismus, wir sind bloß 10 Millionen und empfangen jährlich 6 Millionen als Gäste. Das hält uns offen, lässt uns von den anderen lernen und macht uns toleranter als die übrigen arabischen Länder. Dies ist unsere Stärke und unsere Hoffnung.
Moi, je suis vraiment très optimiste, malgré la prison, pour une simple raison. Maintenant, nous recevons presque 6 millions de touristes alors que nous sommes seulement 10 millions de citoyens en Tunisie. Donc, nous avons appris à vivre avec les autres, les écouter. À mon avis, c'est le pays de la tolérance, ou du moins par rapport aux autres pays arabes.